Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf Heise Developer.
Hallo, ich begrüße euch zu 20 Jahren ARC42, sowohl von den Sprechern als auch von den Hörern. Bevor ich starte und beginne mit den Erklärungen und Fragen, würde ich gerne nur mal alle Gäste bitten, sich selber vorzustellen kurz. Also Peter, vielleicht fängst du an.
Ja, gerne. Danke, Micha. Peter Ruschka, Mitgründer gemeinsam mit Gernot Starke von ARC42, seit ewig in der IT unterwegs.
Dann mache ich mal weiter, Gernot Starke. Wenn Peter ewig, dann bin ich ewig minus 2-3 Jahre, also auch schon ewig in der IT unterwegs. Von Herzen Nerd, aber Nerd mit so einem bisschen Ordnungsfimmel. Daher auch meine ARC42 Begeisterung.
Ja, dann bilde ich mal den Schluss, Ralf Müller. Ich bin als Solution Architect mittlerweile unterwegs, eigentlich gefühlt auch schon Ewigkeiten, aber ich glaube nicht diese Ewigkeiten wie Peter und Gernot. Und ich bin dokumentationsbegeistert mittlerweile, seit ich ARC42 kennengelernt habe, aber das war weit später als die Gründung.
Vielen Dank. Dann werde ich mal so ein bisschen in das Thema einführen. Was ist überhaupt ARC42? Wenn ihr euch das fragen müsst, dann habt ihr wahrscheinlich ein Problem, weil ARC42 ist ziemlich verbreitet. Was ist es? Es ist ein Architektur-Dokumentationstemplate mit Creative Commons Lizenz, kann ich also relativ frei nutzen, hat mehrere Sprachen zur Unterstützung. Und ich kann es einsetzen, um wirklich in meinem Projekt die Architektur zu dokumentieren, kann mich darauf beschränken, nur das Notwendigste zu dokumentieren und habe ein sozusagen sehr modulares Template dafür. Stimmt es soweit, was ich gesagt habe, oder habt ihr noch was zu ergänzen?
Das passt schon für den Anfang.
Okay, dann bevor wir weitermachen, erstmal, wie entstand ARC42 überhaupt? Also wann habt ihr da angefangen, das zu erstellen? Und was waren da so eure Challenges oder eure Motivation, euer Antrieb dahinter?
Ich leg einfach mal los. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre lang ARC42. Das heißt, wir haben es 2005 zum ersten Mal als Open Source veröffentlicht. Zu dem Zeitpunkt war ich schon einige Jahrzehnte in der IT und ähnlich wie Gernot haben wir in unseren Beratungsprojekten immer wieder festgestellt, dass die Teams darüber diskutieren, wie sie über größere Softwaresysteme einen Überblick bekommen können, weil es ja keine Architekturdokumentation gab. Die meisten Teams haben eher darüber gestritten, wie wollen wir denn das anpacken, wie wollen wir das machen. Und da kam bei uns die Idee auf, wir geben euch den Rahmen, wir geben euch ein Template und ihr konzentriert euch bitte auf den Inhalt eurer Systeme. Die Idee war nicht ganz so originär, denn meine britischen Kollegen Susanne und James Robertson hatten ein ähnliches Template für Requirements schon Jahre davor entwickelt, wo die wichtigsten Kapitelchen, die in einem Requirements-Dokument enthalten sein sollten, aufgelistet waren. Und wir haben uns gesagt, das kriegen wir auch für Architektur hin und haben dann dieses Schrankmodell, dieses Schubladenmodell, was sind die wichtigsten Themen, die dokumentiert sein sollten, einfach zusammengeschrieben und unsere Kunden gebeten, bitte, bitte konzentriert euch auf den Inhalt. Das war also der Beginn. Wir wollten diese Diskussionen abbrechen, wie machen wir es theoretisch, sondern haben gesagt, hier ist der Rahmen und ihr füllt den Inhalt.
Und jetzt springe ich da Peter einfach mal zur Seite. Ich war zu der Zeit, als wir das Ganze losgetreten haben, so Anfang 2000er, Ende der 90er, in einem relativ großen Programm bei einer Behörde, wo es wirklich mehrere Dutzend Entwicklungsteams gab. Und ich gehörte halt in diese Architektur, ja, Gruppe, kann man sagen, die halt dann so mit den Teams gemeinsam halt eine Menge Software-Systeme entwickelt haben. Und die Auftraggeber, die haben halt irgendwann gemerkt, das läuft sehr auseinander. Ja, also die Lösungen werden inkonsistent. Es war total schwierig, so Ähnlichkeiten in den Systemen auch zu propagieren, zu kommunizieren. Und ich bekam dann den Auftrag, mal in der Dokumentation aufzuräumen. Mhm. Also so wie du, Michael, das im Vorgespräch gesagt hast, mal für gescheite Dokumentation zu sorgen. Und da war ich halt auch in, ja, Peter und ich, wir kennen uns schon was länger, ne? Dann haben wir halt gemeinsam drüber geredet, so was kann man denn da machen, haben diese Idee, ja, wo leere Template für Requirements, die kannten wir beide, haben das auch beide, beide verwendet, und ich bin dann halt damit wirklich in dieses große Programm gegangen und habe versucht, gescheite Dokumentation zu machen, und die Art, so Template-mäßig, wie ich das da gemacht habe, die ist da eben ganz gut angekommen, also habe ein positives Feedback auf diese Grundgedanken von ARC 42 bekommen, das damals übrigens noch nicht ARC 42 hieß. Mhm, sondern wir hatten halt nur...
Ich wollte dich fragen, vielleicht bevor wir weitermachen, was heißt denn eigentlich ARC 42? Oder ich kann mal denken, woher es kommt, aber vielleicht erklär dir das selber mal.
Ja, wir hatten halt dann dieses, diesen Art Schubladenschrank für Architekturinhalte. Das Ding hatte aber keinen Namen. Und ich bin wirklich in Bonn da bei dieser Behörde durch die Projekte gegangen und habe halt gesagt, so, ich habe hier was für euch, aber so ein Ding ohne Namen, das ist ja so ähnlich wie Voldemort, he who must not be named, das ist blöd. Und dann habe ich mit Peter, erinnere ich mich da bei ihm im Wohnzimmer in Aachen gesessen und überlegt, ja, wie soll man das Ding denn nennen? Und Peter, du hattest ja die Idee, irgendwas mit Solution oder Solvere oder so ähnlich, aber die ganzen Domänen waren alle schon weg. Also die Internetnamen waren schon weg.
Das war Solvere. Geniale Gedanken meiner englischen Kollegen, die das italienische Wort volere, io volo, ich will, als Wunschliste, als Requirementsliste gehabt haben, und uns fiel nichts Äquivalentes für Lösungen, für Architekturen ein. Also haben wir das Wort ARC genommen, und nachdem sowohl Gernot wie auch ich manchmal schräge Science-Fiction-Literatur lesen, war es bis zu der 42 dann nicht so weit. Und die ist inzwischen ja an mehreren Stellen Markenzeichen geworden. Inzwischen hat sich der Name einfach etabliert, weil wir am Anfang keinen besseren gefunden haben.
Ja, und für die Jüngeren unter den Zuhörerinnen oder Zuhörern, Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, ist ein, Ende der 90er ein bisschen kultiges, sehr skurriles Science-Fiction-Buch gewesen, in dem die 42 stellvertretend für die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, der Ursache des Universums und lauter so globalen Fragestellungen steht. Und das ist natürlich ein bisschen vermessen, weil ARC 42 halt nicht die Antwort auf alle Fragen gibt, aber schon die Intention ist, es soll halt Antwort auf ein paar relevante Fragen geben. Also daher der komische Name.
Der genannte Roman gibt ja darauf auch keine Antwort. Also insofern passt es ganz gut, weil dann kommt nämlich die, was ist denn eigentlich die Frage gewesen? Aber lass mal das. Interessieren wir mich einfach, wie habt ihr zur ersten Version gekommen und wie hat sie ausgesehen und wann ist sie genau sozusagen erstellt worden?
Also die allererste Version, die wir gemacht haben, ist tatsächlich eine Mindmap gewesen. Also diese visuelle Repräsentation von Inhalten, wo man das Thema in die Mitte platziert und dann so Zweige zeichnet zu den Unterthemen. Also Mindmaps kennen wahrscheinlich viele Leute. Und wir haben damals ein Werkzeug verwendet, den Mindmanager. Den mochten wir beide, Peter und ich beide ganz gerne, haben den benutzt. Und aus diesem Mindmanager konnte man Word-Dokumente generieren. Das heißt, wir konnten so die erste Version von ARC 42 als so eine Mindmap beschreiben. Da kann man ja auch ganz schön Inhalte hin und her schieben, also die Struktur optimieren visuell. Und daraus haben wir dann die erste Word-Version generiert. Und das sind auch die gewesen, die ich in meinen Projekten dann eingesetzt habe. Ich weiß nicht, Peter, wie das bei dir gewesen ist. Aber das waren so meine ersten Versionen davon.
war bei mir ähnlich, nur dadurch, dass ich ein bisschen andere Projekte hatte, waren nicht alle Beteiligten, vor allem nicht unbedingt die Elektronikentwickler und die Mechanikentwickler und sowas, auch unbedingt IT-affin. Das heißt, wir haben immer auf sehr neutrale Formate achten müssen, wo alle Leute mitreden können an dem Projekt und ihre Beiträge leisten. Aber Mindmaps und Word war am Anfang eine schöne Basis.
Wo ihr gerade von Word redet, als ich das Template zum ersten Mal in die Finger bekommen hatte, war es tatsächlich das Word-Format. Und ich fand es so klasse, dass ich jedes Kapitel aufklappen konnte und dann kam der Hilfetext raus. Und das hat mich richtig damals beeindruckt, weil es mir tatsächlich geholfen hat, dass ich wusste, was an diese Stelle in dem Template eingefügt werden muss. Nur kurz so als Anekdote.
Cool.
Okay, ihr habt jetzt irgendwann mal die erste Version erstellt. Was ist dann passiert? Also haben euch die Leute die Bude eingerannt und wie habt ihr darauf reagiert und wie habt ihr das Ganze auch weiterentwickelt, also von den Meilensteinen her? Was waren denn die wichtigen Meilensteine bezüglich ARC42?
Peter, hat dir irgendjemand mal die Bude eingerannt?
Ich wollte ja sagen, von Bude einrennen kann nicht die Rede sein. Wir haben das ja nur als Hilfe in unseren eigenen Projekten gesehen. Wir wollten daraus nicht unbedingt ein Produkt machen. Wir wollten das nicht unbedingt weit verbreiten. Wir wollten nur in unseren Projekten gute Arbeit abliefern. Insofern war die Anfangsnutzer immer unsere eigenen Kunden. Da wir aber als Berater in doch einer größeren Anzahl von Projekten pro Jahr unterwegs sind, hat es sich schon herumgesprochen. Wir haben dann irgendwann mal die erste Website freigeschaltet, damit andere Leute auch öffentlichen Zugang dazu haben, wo wir nicht gerade als Berater drinnen sind. Aber ich kann das Jahr gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, es war 2005, wo die erste Website auch live ging.
Das war 2005, genau.
Ja. Und dann war es also nicht mehr nur die Weitergabe von Mindmaps und Word-Files innerhalb der Projekte, sondern dann konnte man die Sachen öffentlich lesen. Wir sind generell große Freunde von Open Source und alles, was wir machen, stellen wir Open Source. Wir wollen an diesen Dingen kein Geld verdienen. Und das war auch die Basisphilosophie hinter ARC42. Veröffentlichen, damit es da ist und wer es haben will, soll es nehmen. Aber vom Bude einrennen war nicht die Rede.
Also was wir wohl gemerkt haben, wir haben ja immer wieder auf Konferenzen auch darüber gesprochen, was wir so an Architekturarbeit leisten und dann natürlich auch gesagt, hier, wir haben da so ein Ding, das heißt ARC42, das hilft uns halt bei der Architekturarbeit und haben dann natürlich auch Feedback bekommen dazu, beziehungsweise ja, kann mir gut vorstellen, dass es auch durch kontinuierliche Vorträge auf Konferenzen, erste Artikel, die wir dann geschrieben haben, das hat sicherlich auch zur Verbreitung beigetragen.
Wir waren am Anfang auch ein bisschen zu gründlich. Wir haben Schubladen vorgesehen gehabt für die Architekturdokumentation, die sich später als nicht sehr wichtig oder nicht wirklich praxisnahe herausgestellt haben. So zwischen Version 1 und Version 5 oder 6 haben wir ständig reduziert. Unser Vorbild, das Requirements-Template der englischen Kollegen Volere, hatte 27 Schubladen. Wir waren am Anfang nur mit circa 15 unterwegs und haben aber dann weiter und weiter reduziert, wenn wir gemerkt haben, dass unsere Kunden das Kapitel nicht für wichtig erachten oder ohnehin nicht ausfüllen. Mhm. Und insofern haben wir das Gegenteil von dem getan, was viele andere gemacht haben, nämlich mehr und mehr und mehr hinzufügen an Informationen. Wir haben versucht, wegzustreichen, was Leute nicht wirklich haben wollen.
Okay, also das heißt, also ihr habt sozusagen euch auch nach den Bedürfnissen und Erfahrungen der Projekte sozusagen das Template adaptiert.
Das haben wir versucht, ja, genau.
Und wie ich mir das vorstellen kann, also wäre zumindest bei uns so, ja, es gibt ein Word-Dokument. Wir nehmen aber was ganz anderes. Gibt es auch für was ganz anderes? Oder
die
wie habt ihr euch da entwickelt?
Ja, die Frage ist natürlich auch bei uns aufgekommen. Ne? Können wir das nicht auch in einem Modellierungswerkzeug machen? Und ich erinnere mich daran, dass ich unter anderem ne, mit Stefan Zörner hier bei mir im Wohnzimmer gesessen habe und wir haben Versionen für den Enterprise Architect, das Modellierungswerkzeug, gemacht. Wir haben mit Stefan Zörner und Stefan Todt zusammen Werkzeuge für Magic Draw, das UML-Tool gemacht, also wirklich von Hand, ne, die Word- oder Mindmap-Vorlage dann in anderes Tooling übersetzt. Und ja, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, ne, wo wir dann, und da kommt jetzt Ralf ins Spiel, ja, wo wir dann halt die ersten Überlegungen angestellt haben, wie können wir das nicht in ein Format überführen, das dann sozusagen eine Grundlage sein kann, dass wir andere Dinge daraus irgendwie erzeugen können. Ralf,
Genau.
ich übergebe jetzt mal an dich.
Ja, ich bin eigentlich so als Anwender des Templates dazu gekommen, ne? Und ich bin vom Entwickler zum Softwarearchitekten, habe ich mich entwickelt. Und als ich dann die Architekturen schreiben wollte, habe ich gemerkt, also so dieser Kontext-Switch zwischen Word und der IDE, das hat mir nicht so gut gefallen. Damals war ASCII-Doc wohl schon ein Ding, also eine Markup-Sprache. ASCII-Doc, wer es nicht kennt, ähnlich wie Markdown, etwas geeigneter für technische Dokumentation. Und ich habe gemerkt, ja, ich könnte jetzt das ARC42-Template nach ASCII-Doc bringen und dann muss ich es warten. Und deswegen habe ich die Chance mal genutzt, auf einer Konferenz, als ich Gernot getroffen habe, ihn anzusprechen, ob wir da nicht was machen können, dass wir das Template, das ARC42-Template in weitere moderne Formate bringen. Und er sagte zu Recht, noch mehr warten an Templates, das ist nicht das Ding. Und so bin ich dann damals nach Hause gegangen, mit dem Vorsatz, okay, ich muss irgendwie die Wartbarkeit von verschiedenen Templates in den Griff bekommen. Und da ist dann ja der ARC42 Generator, aus dem dann später das Open Source Projekt DocToolChain heraus gewachsen ist dann entstanden. Das heißt, wir konnten dann das ASCII-Doc Template. Es existierte damals schon eins von Jürgen Krei, hatte das schon erstellt. Aber das konnten wir dann als Master verwenden, als Golden Master, um sowas wie Word oder auch andere Formate, Markdown und sowas rauszuerzeugen.
Also sprich, das hat sich so der Reihe nach entwickelt. Jetzt ist es ja so, am Anfang, soweit ich mich erinnern kann, war ja das Ganze in Deutsch und in Englisch verfügbar. Und jetzt sind ja, glaube ich, viele Sprachen, 10, 11, keine Ahnung, müsst ihr beantworten, dazugekommen. Also in welcher, sozusagen, wie macht ihr das und wer macht es und was gibt es überhaupt dafür Unterstützung?
Die Sprachen sind hauptsächlich durch unsere Nutzer dazugekommen. Es gibt ja viele, viele deutsche Firmen, die international tätig sind, wo dann die deutschen Abteilungen ARC42 gekannt haben, es aber dann auch in internationalen Projekten einsetzen wollten. Und so entstand ab Mitte der 10er Jahre irgendwo eine Übersetzung nach der anderen, projektgetrieben. Wir haben das von Ralf angesprochene Problem dann gehabt, dass wir die natürlich gemeinsam verwalten wollten und deshalb war diese Toolchain so wichtig, dass wir von einem Masterfile ausgehend zu den Übersetzungen kommen. Wir haben Englisch als Master erklärt, das wir selbst pflegen, genau wie die deutsche Version. Die internationalen Versionen sind alle durch unsere Kunden entstanden und wir haben uns zur Angewohnheit gemacht, dass wenn ein Kunde uns eine Übersetzung liefert, dann suchen wir einen zweiten Muttersprachler aus der IT, aus einem anderen Kontext, der das nochmal Korrektur liest. Denn unsere Fähigkeiten, also Tschechisch und Spanisch und Italienisch und Niederländisch Korrektur zu lesen, waren nicht gegeben. Wir haben aber sichergestellt, dass jede Übersetzung, die uns an uns herangetragen wird, auf jeden Fall von einem anderen IT-affinen Muttersprachler nochmal Korrektur gelesen wird. Wir stehen inzwischen bei 10 verschiedenen Sprachen. Es kommt, wenn man das in der zeitlichen Reihenfolge setzt, in den letzten 3-4 Jahren eine Masse eben neuer Sprachen dazu. Das heißt, ab Beginn der 20er Jahre sind, glaube ich, die 2, 4, 6 Sprachen dazugekommen zu den ursprünglich 4 Sprachen. Die frühesten Übersetzungen waren eine spanische Übersetzung, außer unserer eigenen englisch gepflegten. Das Ganze geht auch so weiter. Wir kriegen praktisch jährlich Anfragen, darf ich das übersetzen, kann ich das übersetzen? Und unsere Antwort ist immer die gleiche, ja, gerne, liefer uns die Übersetzung. Wir sorgen dafür, dass sie publiziert wird und wir sorgen dafür, dass sie von einer anderen Stelle qualitätsgesichert wird.
Und dadurch, dass wir komplett ARC 42 auf Git basiert haben, also es liegt bei GitHub im Moment, na, können wir natürlich jemand sagen, hier liefer einen Pull-Request und wir können dann jemand anders bitten, na, den Pull-Request auf einem Branch zu reviewen, na, Änderungsvorschläge zu machen. Das ist ja, das kennen alle, die entwickeln halt aus dem Coding, na, dass das schon, na, das Tooling dadurch diesen Prozess der Übersetzung deutlich vereinfacht.
Das heißt also, ihr nehmt, heutzutage würde man ja auf die Idee kommen, ich nehme einfach eine LLM oder DeepL, lasst es übersetzen, lasst es vielleicht von einer anderen AI zurückübersetzen und schau, ob das konsistent ist.
Das haben wir bisher nicht gemacht. Wie gesagt, Peter hat das ja erwähnt, dass die Übersetzungen bisher immer von Anwendern zu uns gekommen sind. Könnten wir tun, aber unser Ziel ist auch nicht, möglichst viele Sprachen zu unterstützen, sondern das, was wir unterstützen, halt bedarfsgerecht zu machen. Ja, okay. Und wenn es halt für manche Sprachen einfach den Bedarf nicht gibt oder in den Ländern, also in den nordischen Ländern wird halt einfach auch sehr, sehr viel Englisch gearbeitet, dass es da vielleicht gar keinen Bedarf gibt, das jetzt in Schwedisch, Finnisch, Dänisch zu haben, weil die möglicherweise die Unternehmen in den Ländern mit der englischen Version prima zufrieden sind.
Also sprich, das ist eh kein Problem, aber ich verstehe, also Qualität vor Quantität, das ist auf jeden Fall wichtig. Was ich noch nicht verstanden habe aus den Ausführungen, habt ihr euch eigentlich bei ARC42 beim Erstellen des Templates an irgendeinem Prozessgedanken orientiert, zum Beispiel in Agile-Prozessen muss es so und so sein und im Wasserfallmodell muss es so und so sein. Also gebt ihr auch einen Prozess vor? Also wie handhabt ihr das Ganze?
Da gibt es dieses komische Wort prozessagnostisch.
Ja.
Unsere Zielvorstellung ist, dass wir ARC42 als ein Werkzeug bereitstellen, das für jeden, ne, Ausrufezeichen, beliebigen Arbeitsprozess taugt. So dass wir in ARC42 überhaupt keine Annahme darüber treffen, ob jetzt gewisse Dinge zuerst oder später oder zusammen oder getrennt bearbeitet werden. Du hast ja, Michael, in der Einleitung davon gesprochen, dass das Template modular ist. Na, und das ist halt genau auch ein Entwurfsziel von diesem Template von ARC42 gewesen, die Unabhängigkeit von einem konkreten Arbeitsprozess. Wir wissen ja auch nicht, sind die Projekte, wo das eingesetzt wird, sind die gerade am Anfang? Also gibt's da schon Source Code oder gibt's noch keinen? Gibt's schon viel Source Code oder ist das ein Projekt, wo nur eine Standardsoftware customized wird und wo ganz andere Arten von Entscheidungen getroffen werden? Also da war uns wichtig, ne, komplett unabhängig von den Prozessen zu sein. Und das haben wir, glaube ich, auch ziemlich gut hingekriegt.
Hier stehen wir ein bisschen gegen einen weltweiten Trend, weil viele Firmen versuchen, ihre Prozesse mehr und mehr in den Griff zu bekommen, ausführlicher zu dokumentieren, noch strenger zu machen und Ähnliches. Und wir haben gesagt, wir wollen weg von dem Prozessgedanken. Wir messen die Qualität einer Architekturdokumentation nur am Ergebnis. Wir schauen uns die Fächer des Schrankes an, ob die gefüllt sind, ob die Stakeholder damit umgehen können, mit dem, was da drinnen steht, und welches Fach zu welchem Zeitpunkt mit welchem Tiefgang gefüllt wird, ist uns dabei völlig egal. Das heißt, der Schrank ist immer offen, die Fächer sind immer da und jeder kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt das reinfüllen, was man glaubt, dass man braucht, um in einem Projekt gut miteinander kommunizieren zu können und Entscheidungen festhalten zu können. Wir sind also sehr ergebnisgetrieben und definitiv prozessoffen. Das war eine bewusste Entscheidung bei uns.
Ja, das habe ich auch festgestellt und das ist auch das Gute daran. Also ich kann das Template auch verwenden für Studenten, die meinetwegen agil arbeiten, aber wir haben sie auch schon für Prozesse, die mehr oder weniger so V-Modell und dergleichen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken, die man auch herausstellen kann. Aber abgesehen jetzt davon, euer ARC42-Template hat sich ja irgendwo so eine Art Ökosystem entwickelt. Also wo es dann einige Erweiterungen gibt, wo man dann erfährt, wie man es besser nutzen soll oder wie man es überhaupt nutzen soll. Könnt ihr dazu ein paar Sachen sagen?
Ja, wir haben natürlich ein bisschen links und rechts von ARC42 geguckt. Was machen denn so andere Open-Source-Projekte, Open-Source-Systeme? Und wenn wir schon ein Template für Dokumentation haben, na, dann ist uns irgendwann aufgefallen, vielleicht sollten wir mal die Nutzung dieses Templates irgendwie aufschreiben. Also vielleicht sollten wir mal Vorschläge machen. Und daraus sind zwei Subdomänen entstanden, nämlich die docs.arc42.org und die FAQ. Also das steht genau das drin, was der Name sagt. Ne? Die Fragen, die wir bekommen haben, die wir im Projektkontext, Beratungskontext wieder und wieder gehört haben, die haben wir dann einfach mal aufgeschrieben. Also nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten dazu. Ja, und das Ganze haben wir auch, wie ARC42 selber, bei GitHub komplett Open Source gemacht, so dass jetzt jemand hergehen könnte und sagen, ja, wir entwickeln total geheime Software, wir setzen aber ARC42 ein, wir haben aber eigene Fragen und dann kann man sich halt diese Repos klonen. Das basiert alles komplett auf Open Source, Jekyll, Markdown, GitHub Pages, Mechanik, die sehr verbreitet, viele Leute kennen das, also auch für einen niedrigen Einstieg gut. Ja. Und ja, das ist so ein Teil dieses Ökosystems, das wir da gebaut haben.
Ein anderer Teil des Ökosystems sind natürlich unsere vielen Publikationen. Weder Gernot noch ich können es lassen zu schreiben und so sind im Laufe der Jahre sehr, sehr viele Bücher entstanden. Allem voran natürlich Gernots klassisches Buch über effektive Softwarearchitekturen, das vor einiger Zeit auch schon die Großjährigkeit gefeiert hat und inzwischen in der, Gernot korrigiere mich, 10. Auflage da ist. Ja. Da drinnen. Wir haben aber auch scherzhaftere Bücher geschrieben über den Knigge für Softwarearchitekten, über Wohl- oder Wehverhalten, gutes und schlechtes Verhalten von Softwarearchitekten. Wir haben ein spezielles Buch zu ARC42, das im Wesentlichen die Niederschrift der Docs- und FAQ-Seite ist für die Leute, die lieber ein Buch in die Hand nehmen, statt auf Webseiten zu stöbern. Und was uns vor allem aus den Händen gerissen wird, sind unsere Bücher über Beispiele. Wir wurden immer wieder gefragt, können wir denn nicht sehen, wie sowas in fertig aussieht, wenn man die Architekturdokumentation hat? Und daran haben wir eigentlich jahrelang gelitten, dass wir gesagt haben, wir haben zwar das Template, wir haben die Hilfetexte, wir haben massig Erklärungen dazu, aber keine publizierten Beispiele. Inzwischen gibt es zwei Bücher, die nichts anderes beinhalten als Beispiele in ARC42. Eines aus der kommerziellen Umgebung und eines aus der Embedded IoT-Welt, wo technischere Systeme beschrieben sind. Diese werden wir in dem Jahr auch noch zu einer Version zusammenführen als Jubiläumsaktion für 20 Jahre ARC42. Aber es ist hauptsächlich diese Beispiele, wo Leute einfach sehen, aha, so habt ihr euch das vorgestellt und so könnte man das hinschreiben. Und dadurch, dass auch die Beispiele unterschiedliche Stilrichtungen zeigen, mal knapper, mal ein bisschen ausführlicher, mal in dieser oder jener Notation, kann man sich dann seine Lieblingssachen heraussuchen, denn an Beispielen lernt man mehr als durch das Lesen der formalen Hintergründe.
Ich kann mich nur erinnern, von Stefan Zörner gibt es ja auch ein sehr gutes Buch über die Entwicklung eines Schachspiels, die ja auch ARC42 sozusagen als Master-Template verwendet. Also das war für mich eins der besten Bücher, was wirklich erklärt hat, wie gehe ich vor für den Architekten. Also sowas ist halt, glaube ich, auch wichtig für Leute, die eben noch nicht so weit Einblick in das Template haben und aber wissen wollen, wie würde ich denn das jetzt konkret anwenden am Beispiel.
Und schön, dass du Stefan nochmal erwähnst. Ne? Stefan ist auch einer der Contributor der frühen Stunden. Also ich habe hier gerade die Git-Historie offen. Also ne, Stefans erster Commit ist auch von 2014. Und ne, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, ne, Stefan hat halt auch, als wir nur Binärformate hatten, Doc und so weiter, ne, da hat Stefan auch schon contributed. Und das hat uns natürlich dann auch sehr gefreut, dass er das in sein Dokumentationsbuch so mit aufgenommen hat. Genau.
Auf jeden Fall für mich eines der empfehlenswerten Bücher. Ralf, du hast dich ja auch um Tools und so Geschichten gekümmert.
Genau.
Was ist denn daraus entstanden?
Also ich habe halt als Anwender, ich habe ja schon gesagt, dass das Word-Format, das war für mich nicht so ganz ideal. Und ich habe die ganze Zeit immer versucht, so meine Arbeit zu optimieren. Und bei der Architektur hat man ja zum Beispiel auch viel mit Diagrammen zu tun. Und ich fand es dann immer schwierig, die Diagramme irgendwie in der Dokumentation aktuell zu halten. Und so habe ich dann relativ früh angefangen, mir Skripte zu schreiben, mit denen ich zum Beispiel aus UML-Tools die Diagramme einfach exportieren konnte und an die richtige Stelle in der Dokumentation setzen konnte, damit sie einfach immer wieder aktuell sind und ich nicht irgendwie in meinem UML-Tool gucken muss, was hat sich jetzt aktuell oder was wurde aktualisiert, wo muss ich das jetzt in die Dokumentation reinkopieren. Und mit diesen Skripten ist dann so eine kleine Skriptsammlung entstanden, die ich unter dem Namen DocToolChain veröffentlicht habe. Und das war dann 2016 wohl schon der erste Commit. Und das war dann auch der Zeitraum, ich weiß gar nicht, ob ich vorher oder hinterher den Begriff Docs as Code gelernt habe. Das heißt Dokumentation wie Code verwalten. Und das ist das, was eben dieses Open Source DocToolChain macht. Und das war sehr, sehr eng verknüpft oder ist sehr, sehr eng verknüpft mit ARC42, weil es eben aus diesem Generator entwachsen ist. Es kann eben dann aus dem ASCII-Doc die auch nochmal die verschiedenen Formate generieren für Projekte. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, jetzt habe ich die Dokumentation in ASCII-Doc, also textuell in meiner IDE gepflegt, aber jetzt kommt jemand vorbei und will ein PDF haben, ja, dann nehme ich diese Dokumentations-DocToolChain, die DocToolChain und generiere es als PDF oder als Word oder als sonst irgendwas raus.
Frage noch generell zu ARC42. Wenn ich jetzt ein Projekt bin und nehme das Template her oder auch zum Beispiel die Diagrammerzeugungsmethodik, würde ich das wahrscheinlich doch versionieren im, sage ich mal, Source-Code-Kontrollsystem. Also ist das so oder wie seht ihr das?
Wenn wir irgendeine Chance haben, das zu tun, dann würde ich das so tun. Mhm. Na, der Einsatz von Werkzeugen, das ist wahrscheinlich, könnten wir daraus einen eigenen Podcast machen, na, wie wir halt Werkzeuge zur Dokumentation, zur Modellierung und so weiter einsetzen. Das Dilemma mit dem ASCII-Doc ist halt, dass wir da manche Stakeholder abhängen. Also technische Stakeholder, die eine IDE oder einen ASCII-Doc-Editor verwenden, ne? Mit denen kann ich halt ganz prima so ein plattformunabhängiges von ab unabhängiges Ding wie, ne, wie eben so eine generative Dokumentation bearbeiten. Aber ne, Fachbereiche, die jetzt sich bei Begriffsklärungen oder bei Qualitätsanforderungen mit involvieren wollen, da wird es dann halt schwierig, ne? Und da ist man dann halt ganz schnell wieder bei, ne, bei so Confluence-Wiki-basierten Versionen, wo wir halt bei ARC42 auch ein paar Antworten gegeben haben. Also Ralf, da hast du ja auch, ne, so ein paar sehr coole Sachen gemacht.
Genau, auch das war dann eins der Skripte in dieser Skriptsammlung, dass man eben das, was man in der IDE in seinem Git verwaltet hat an ASCII-Doc, auch nach Confluence publizieren kann und somit ja, den Teams hilft, die sagt, ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir alles im Wiki haben, dass das unsere einzige Wahrheit ist, aber wir würden ganz gern diesen Medienbruch für unsere Arbeit vermeiden und wir würden ganz gern unsere Dokumentation mit dem Code verwalten. Die können dann das Skript verwenden, um eben regelmäßig in das Wiki ihre Dokumentation zu publizieren und da aktuell zu halten.
Okay, das heißt, ich nehme die Tools her, wie sie sind, kümmere mich nicht um die Tools, sondern schaue, dass ich eben das Dokument aktuell halten kann. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, worauf ich dann zu einer Frage komme, die mich auch interessiert. Und zwar, ich habe jetzt ACK42 und nehme das zum ersten Mal her oder auch zum zweiten oder dritten Mal. Ändert sich dadurch die Art und Weise, wie ich meine Architektur erstelle? Also ist es dann systematischer oder strukturierter oder was hat ACK42 für einen Einfluss auf die Architekturarbeit?
Ich würde die Frage gerne herumdrehen. Was ist, wenn wir keine Architekturdokumentation haben und Teams, vor allem größere Teams oder verteilte Teams, miteinander arbeiten müssen? Und da kann unsere Antwort sein, ACK42, dass wir mit unserem Minimalitätsprinzip, das heißt so wenig wie möglich an Dokumentation, denn die Details stehen ohnehin im Source Code, die muss ich ja nicht in der Dokumentation wiederholen. Aber die Kommunikation von mehreren Leuten sicherzustellen, über verteilte Standorte, über Ländergrenzen hinweg, da kann natürlich so ein gemeinsames Architekturdokumentat schon Wunder bewirken, dass man genau die Teile, die man im Source Code nicht mehr so gut sieht, in die Architekturdokumentation packt. Insofern kommt ein Einfluss rein, denn die wenigsten unserer Kunden arbeiten in Greenfield-Projekten. Die meisten haben große bestehende Systeme, die einfach unzureichend dokumentiert sind. Und dann ist ACK42 der Ansatz, um vielleicht mal zu einer gemeinsamen Verständnis des Überblicks zu kommen. Und dafür ist es besonders wichtig, gerade in meinen Projekten, wo sehr viele Branchen beteiligt sind oder mehr Technologien beteiligt sind und nicht nur Softwareleute. Genau da ist es nötig, über das Gesamtsystem den Überblick zu haben und genau den versuchen wir in ACK42-Dokument unterzubringen.
Sprich, ich könnte ACK42 auch für Systementwicklung, also mit Hardware, Software, also den sogenannten Software-Intensive Systems quasi machen.
Könntest du auf jeden Fall nutzen, einige unserer Kundenmandanten auch in dieser Form, weil wie gesagt, das ist ja komplett prozessunabhängig und es hilft schon, also Kommunikation, das ja, wissen wir alle, ist halt entscheidend dafür, dass eben in Teams produktiv, effektiv gearbeitet wird. Ja. Und da ist ACK42 halt eine mögliche Hilfe, ne? So eine Hilfestellung auch in der Orientierung. Was haben wir schon entschieden? Was wollen wir noch entscheiden? Ja, was ist schon festgelegt, in dem Sinne, welche Leitplanken gibt es schon und so weiter. Also quasi methodische Unterstützung der Architekturarbeit.
Okay, das ist natürlich über, sage ich mal, Standorte hinweg, weil man das ja irgendwo zentral ja auch entsprechend zur Verfügung stellt.
Genau.
Ralf, hast du da noch deinen Blickwinkel auf die ganze Geschichte?
Ja, ich habe da vielleicht noch eine andere Sicht drauf, weil für mich, ich bin ja erst später dazugekommen und das ACK42-Template war für mich ein wichtiges Tool, um eben auch die Architektur zum Beispiel abzugrenzen, dass ich eben, wenn ich merke, ich habe hier Dokumentation, die will ich irgendwo aufschreiben, die passt aber nicht in diesen Schrank, da gibt es keine Schublade dafür, dann merke ich auf einmal, das hat vielleicht, ja, ist vielleicht nicht Teil der Architektur, zum Beispiel, wenn es heißt, ja, wie wollen wir denn das Ganze betreiben, ja, dann ist vielleicht das Deployment-Diagramm passt rein, die Prozesse, die kommen dann eher eben in ein Betriebsdokument und ähnlich ist es auch, dass wenn man, ja, man fängt oftmals an, ohne die Sachen, die wichtig sind für die Architektur geklärt zu haben. Und wenn ich mit ACK42 arbeite, dann habe ich eben so Kapitel wie die Problemstellung, dass die mal wirklich von Anfang an erstmal geklärt ist, festgezurrt und abgegrenzt. Und bei diesen Sachen hilft das Template ungemein.
Ja, vor allem auch bei dem Business-Kontext und wie du sagst, bei den technischen Qualitäten oder Aspekten. Also vielleicht jetzt auch ein Punkt, weil jetzt könnte man sich ja vorstellen, ARC42, das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und da wird sich jetzt nicht mehr viel ändern. Das ist quasi jetzt schon vollständig alles abgedeckt, ist aber nicht so. Ihr habt ja kontinuierliche Verbesserungen, Veränderungen. Könnt ihr mal was darüber erzählen?
Mache ich gerne. Also zwei sind da in der letzten Zeit hinzugekommen, die die Struktur des Templates übrigens überhaupt nicht beeinflusst haben. Also Template ARC42 ist immer noch so, wie es auch vor 4-5 Jahren schon war. Wir haben aber gemerkt, dass dieses Thema Qualität, Qualitätsanforderungen immer für, ja, ich sag mal, Stress im Projekt sorgt. Also Unsicherheit bezüglich der Anforderungen. Was ist jetzt genau damit gemeint, wenn jemand über Zuverlässigkeit, über Verfügbarkeit, über Elastizität, über, über diese ganzen Qualitätsbegriffe redet, ohne das zu konkretisieren. Und auch da haben wir gesagt, hört mal, das ist für Architekturarbeit doch so wichtig und relevant. Lass uns da doch mal eine Open-Source-Lösung schaffen, die mit ARC42 und dieser ganzen Methodikwelt gut kompatibel ist. Und wir haben so ein ARC42-Qualitätsmodell gemacht, was halt letztlich genau wie das Template selber eben dafür dient, Hilfe für die praktische Arbeit zu liefern. Unter quality.arc42.org haben wir da diese Qualitätsbegriffe gesammelt mit konkreten Beispielen, wie könnte man diese, jetzt Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, wie könnte man das etwas genauer beschreiben, so dass es für Entwicklungsteams auch greifbarer wird. Und das ist das eine, dieser Aspekt Qualität. Und der andere ist, dass wir im Kontext Microservices, Self-Contained Systems immer gefragt worden sind, sag mal, das ARC42, das ist ja so groß und für mein Microservice ist das halt total übertrieben. Gibt das nicht in kürzer? Und natürlich kann man das auch kürzer machen, indem man jetzt halt nicht das komplette Template hernimmt, sondern sagt so, ich beschränke mich jetzt auf ganz wesentliche Kernaspekte. Und da geht das noch was kürzer. Mhm. Und aus diesem geht das noch was kürzer ist dann der sogenannte Canvas geworden, der ARC42 Canvas. So ein One-Pager für Softwarearchitektur. Unter canvas.arc42.org, genau wie alles andere auch, eben Open Source, kann man sich hernehmen. Wenn man dann merkt, oh, ich brauche doch was mehr als diese eine Seite, ist es komplett kompatibel mit dem großen Template. Wenn man merkt, oh, ich komme mit der einen Seite aus, dann kommst du halt mit dieser einen Seite Canvas aus, bleibst von der Begrifflichkeit, von der Methodik, aber in diesem ARC42 Ökosystem und Universum, das ja eben auch viele Leute kennen. Verstehe. Also das sind so die beiden großen Dinge, die wir da bei ARC42 noch dazu genommen haben oder zusätzlich bereitstellen, um vielleicht noch mehr Hilfestellung zu geben.
Es gibt ja zusätzlich ja noch diese Architecture Decision Records zum Beispiel. Wenn ich jetzt dokumentiere und ich erstelle ADRs, würde ich die dann auch in sozusagen in ARC42 einbringen oder würde ich die einfach separat stehen lassen? Also wie ist da eure Empfehlung?
Ich glaube, wir sollten wieder die Tool-Frage mal rausnehmen. Seit wir angefangen haben, das Template zu haben, gab es schon immer ein Kapitel drinnen Architekturentscheidungen. In den letzten Jahren ist es halt populär geworden, die als ADRs zu führen. Und es hängt jetzt vom Tooling ab, wo ich das Ganze unterbringen will. Der Aufhänger, das Fach gibt es schon seit langem. Die Technologie, womit man sie füllt. Manche Leute machen das halt einfach mit Freitext. Andere machen das mit Vorlagen für die einzelnen ADRs und verwalten sie in anderen Tools. Aber es ist wichtig, dass Architekturentscheidungen irgendwo nachvollziehbar sind und festgehalten werden. Und das gab schon in der Version 1 von ARC42. Okay. Schon damals gab es Architekturentscheidungen.
Aber dann würde ich wahrscheinlich hergehen heutzutage und wenn ich ADRs erstelle, dann würde ich die in diesem Kapitel von ARC42 entsprechend verlinken. wo ich die finde, also die echten ADRs, die das ein bisschen weiter erklären.
Ja, wie gesagt, die Toolfrage kann man außen vor lassen. Am Ende muss natürlich ein Entwicklungsteam dann immer mit irgendeinem Tool arbeiten.
Richtig.
Die Wunschvorstellung, wir haben das alles in Git, die funktioniert halt gerade bei ADRs ganz großartig, weil die ADRs in der Regel Inhalte sind, die vom Entwicklungsteam durch das Entwicklungsteam bearbeitet werden und die dann auch prima im Git liegen. Und je nach Tooling kann ich dann aus den ADRs im Git vielleicht eine Confluence-Page generieren oder aber ich generiere, arbeite sowieso mit ASCII-Doc und habe es dann alles zusammen. Also das funktioniert gut. Da ist es relevant, dass ein Team sich einfach überlegt, so wie wollen wir das konkret machen. Na, da geben wir von ARC 42 nichts vor. Das würde ja unserer Prozessunabhängigkeit komplett widersprechen, wenn wir sagen, ihr müsst das so oder so machen.
Das ist richtig. Ja, also ich würde es jetzt so handhaben oder handhab so, dass ich jetzt zum einen ADRs habe und die dann, wenn es geht, über eine LLM einspeise in die Architekturdokumentation à la ARC 42. Geht auch, aber ist jetzt, glaube ich, nicht jetzt unbedingt schon die beste Lösung, weil auf LLMs kann man sich noch nicht so verlassen. Bevor wir aber sozusagen weitersprechen, jetzt haben wir relativ viel über ARC 42, wie man es anwendet, welchen Einfluss es hat und so weiter gesprochen. Das würde mich interessieren. Irgendwann habt ihr das ARC 42 veröffentlicht, ihr habt neuere Versionen veröffentlicht. Gab es da irgendwelche schönen Erfahrungen oder überraschenden Erfahrungen, große Erfolge, die ihr irgendwie gemerkt habt? Und welche persönliche Vision für die Zukunft leitet ihr daraus ab?
Peter, willst du anfangen?
Ja, die überraschenden Erfahrungen sind, dass wir eigentlich jährlich auf Leute stoßen, die sagen, wir setzen das Ganze jetzt seit 5 Jahren, seit 8 Jahren ein und jetzt haben wir doch mal eine Frage dazu. Das heißt, wir lernen viele Nutzer kennen nach langer, langer Zeit. Und das ist jedes Mal ein Erlebnis. Nach dem Motto, wir verwenden das schon, wir haben uns nie bei euch gemeldet, es war auch nicht nötig, hat alles geklappt, aber jetzt wollen wir doch mal das eine oder andere klären. Oder wenn man zu Unternehmen kommt, die sagt, selbstverständlich ist das bei uns Inhouse-Standard und wir haben noch nie was davon gehört vorher. Also das sind schon immer sehr nette Erlebnisse, dass man sieht, dass die Verbreitung über diese Open-Source-Webseiten einfach wirklich funktioniert, ohne dass wir immer davon erfahren.
Und das unterstütze ich total. Ich kann mich erinnern, dass ich im süddeutschen Raum in der Kantine beim Mittagessen in einem Projekt gesessen habe. Dann setzt sich jemand neben mich und sagt, sag mal, du bist doch der Gernot, du hast so ARC 42 gemacht. Guck mal, hier ist meine Dokumentation. Ich habe da mal eine Frage. Also da wurde halt gar nicht mehr darüber geredet, sollen wir jetzt das oder was anderes einsetzen, sondern das war halt so eine, ja, das macht man doch so. Ja, und das fand ich dann schon nett.
Anderes Erlebnis, das ich jährlich habe, man kommt irgendwo hin, man sieht die ARC 42 Dokumentation von 300, 400 Seiten, man setzt sich mit dem Team zusammen und kürzt das auf 40, 50 Seiten zusammen, indem man erklärt, warum das nicht notwendig ist und das nicht notwendig ist. Und die Teams sagen hinterher, wow, wir hätten nie gedacht, dass wir das so kompakt dokumentieren können. Selbst bei 1 Million Zeilen oder 2 Millionen Zeilen Source Code reichen Dokumente, die wirklich noch gelesen und verstanden werden können. Und meine Lieblingsübung ist immer, die Dokumente um 30, 40, 50, 70 Prozent zu reduzieren, statt aufzublähen.
Wow. Meine Lieblingsmomente sind immer, wenn Pull-Requests für neue Sprachen reinkommen, weil das ist für mich immer so wow, wo ich sage, ja, das Template hat so eine weite Verbreitung, dass sich Leute hinsetzen und sich die Mühe machen, das zu übersetzen, gut zu übersetzen und dann den Pull-Request zu stellen. Und das ist für mich immer wow.
Also sprich, ihr habt auch sozusagen Feedback von anderen und seht, wie das eingesetzt wird. Was mich übrigens wundert, chinesische Version gab es bis jetzt noch nicht, wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Weil die
Gibt's
ja,
bisher noch keine.
okay, weil ich dachte mal, China ist gerade im Übernehmen von solchen Sachen recht gut. Also das ist etwas verwunderlich, aber gut, müssen die selber wissen. Da entgeht ihnen halt was Gutes. Aber ich sehe, ihr habt auch Feedback. Es ist nicht so, dass ihr lebt da irgendwo und macht es immer weiter und es kommt nie was zurück, sondern es kommt wirklich was zurück. Die Frage natürlich in der heutigen Zeit ist, die, was ich dann leicht stellen kann, ist überhaupt strukturierte Architekturdokumentation. Soll man das heute noch verwenden? Ist es noch zeitgemäß? Ist es doch eher alles agil und wir haben, was weiß ich, für Mechanismen, ADRs und so weiter. Brauche ich wirklich ein strukturiertes Mittel für die Dokumentation von Architektur? Was ist denn dort euer Blickwinkel drauf?
Ich greife es mal auf, denn wie gesagt, ich bin hauptsächlich in interdisziplinären Projekten unterwegs, wo die Systeme aus weit, weit mehr als nur Software bestehen. Und ich glaube, in diesem Kontext ist Architekturdokumentation immer noch relevant, weil die Wahrheit sich eben nicht nur im Source Code verbirgt, sondern in der Hardware, in anderer Technologie, in Elektronik, in Mechanik, in allen möglichen. Und wenn über solche interdisziplinären Projekte keine gemeinsame Architekturdokumentation da ist, ist die Kommunikation immer extrem schwierig. Ich glaube, man wird es mittelfristig vielleicht weglassen können, wenn es reine Softwareprojekte sind und wenn unsere KI intelligent genug wird, den Source Code zu reinterpretieren und Fragen zu beantworten. Aber überall, wo es über Software hinausgeht, glaube ich, ist strukturierte Architekturdokumentation noch lange das Mittel der Wahl.
Du hast jetzt die KI gerade angesprochen und mich damit getriggert, weil was ich sehr spannend finde, ist, die KI ist sehr gut da drin, wenn ich ihr Source Code hinlege, mir zu erklären, was dieser Source Code macht. Sie kann aber nicht erklären, warum dieser Source Code so gewählt worden ist und nicht anders. Und da sind dann zum Beispiel die Architekturentscheidungen ganz wichtig, dass ich aus diesen Entscheidungen ablesen kann, warum habe ich folgende Technologie und nicht irgendeine andere Technologie gewählt. Und das kann ich eben nachträglich nicht mehr aus dem Source Code rauslesen, es sei denn, es ist da irgendwo eingetragen. Und das zeigt eben auch, wie wichtig die menschliche Dokumentation ist, zumindest solange die Maschine eben nicht den kompletten Überblick hat und nicht das Projekt komplett mit begleitet. Und das ist dann eben auch spannend, wie sich das entwickeln wird.
Okay, also sprich, ihr rechnet schon ein bisschen damit, dass LLMs so ein bisschen in das Ganze sozusagen integriert werden und vielleicht von sich aus meinetwegen ganze Architekturdokumentation à la ARC42 dann produzieren.
Also ich habe es tatsächlich schon ausprobieren können. Weil ich halt einem LLM mehrere Freiheiten gegeben habe und weil tatsächlich in meinem Kontext auch diese Frage aufgekommen ist, Mensch, so eine Architekturdokumentation, ist das nicht eigentlich nur für die Kommunikation zwischen Menschen? Ich habe das LLM gefragt, du sag mal, welche Informationen aus ARC 42 sind für dich wichtig und hilfreich? Und die Antwort war tatsächlich, dass eigentlich die meisten Kapitel auch für die Maschine sehr wichtig sind, aber die Maschine hat gesagt, naja, also das Glossar, das ist für sie eigentlich unwichtig, weil so die technischen Begriffe kennt die Maschine. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Sieht er dann Gen AI LLMs dann noch eine andere Rolle hinsichtlich ARC42?
So ganz, ganz simple Dinge wie ich habe hier ein Meetingprotokoll, wir haben ein Diagramm auf einen Flipchart skizziert, konvertiere mir das doch mal in so ein Mermaid oder PlantUML oder Grookey-Diagramm. Na, das ist so rein handwerklich gesehen. Das hat aber überhaupt nichts mit ARC 42 zu tun. Gerade dieses Thema, was Peter und Ralf angesprochen haben, wenn wir uns halt als Menschen geeinigt haben, das System aus folgenden Gründen so und so zu zerlegen, wir haben uns dazu meinetwegen ein paar E-Mails geschickt. Ja, wenn ich dann dem Ja, LLM, wie Ralf das gesagt hat, so ein paar mehr Berechtigungen gebe. Du darfst halt einen E-Mail-Thread lesen oder darfst mein Slack oder Rocket Chat oder so weiter, darfst du ein bisschen was mitlesen. Dann kann mir das Ding natürlich auch diese Info an den passenden Orten im ARC 42 niederlegen oder zusammenfassen. Also da glaube ich, dass die Zukunft uns schon noch so ein paar Erleichterungen bringen wird. Meine aktuellen Mandate, meine Kundenprojekte, die sind immer noch sehr restriktiv, was die Nutzung der Frontier Models, also der großen Modelle angeht. Und die lokalen Modelle sind an der Stelle schlicht noch nicht gut genug. Also die sind schon wirklich noch unzuverlässig, was das angeht. Aber die Sprünge sind halt groß und schnell. Also da kannst du dir sicher sein, wir seitens ARC 42, wir beobachten das relativ genau, was da so passiert. Und ja, wir hoffen immer noch, dass dann vielleicht auch mal irgendjemand kommt und sagt, so, ich habe hier ein paar Vorschläge, wie man das machen kann, die dann wiederum in die Doku oder in die FAQs einfließen werden. Da sind wir dran.
Okay, das hört sich gut an. Ich glaube, jetzt sind wir schon weit gekommen in dem, sozusagen in der Episode. Jetzt wird so langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen. Deswegen würde mich mal von eurer Seite aus interessieren, habt ihr Empfehlungen an die Leser? Welche Schlussfolgerungen soll man ziehen aus dem, was wir vorher diskutiert haben? Also was sind da so Punkte, die ihr gern weitergeben würdet? Vielleicht Gernot, du zuerst?
Also erstmal finde ich Open Source und Community Work ganz großartig, die Möglichkeit, dass auch Leute aus komplett anderen Ländern, sozialen Kontexten, anderen Unternehmen halt Feedbacks geben, Beiträge machen, Issues aufmachen können. Das finde ich großartig und das möchte ich auch noch so weitermachen, falls irgendjemand der Hörerinnen oder Hörer sich jetzt motiviert fühlt, mal eine Beschwerde über irgendeinen ARC 42 Aspekt loszuwerden, macht ein Issue auf, wir lesen die, wir bearbeiten die und freue mich da auf die weiteren Dinge, die da kommen.
Und was ist deine Aussage, Peter?
Ja, ich sehe vor allem, dass wir mit ARC 42 ein bisschen dazu beigetragen haben, damit das Berufsbild von System- und Softwarearchitekten auch vielleicht ein bisschen gefestigt wird. Denn wir haben immer noch das Problem, dass ziemlich klar ist, was Programmiererinnen und Programmierer machen, was Tester machen, was Projektleiter machen. Aber die Rolle von Architekten ist immer noch, sie wird besser, die Rolle wird klarer. Und wir hoffen, dass wir alleine durch die Zurverfügungstellung von Handwerkszeug dazu beitragen, dass größere Projekte auf jeden Fall verantwortliche Personen oder Personengruppen für die Gesamtstruktur von IT-Systemen haben. Und darin sehe ich auf jeden Fall auch ein bisschen Hilfestellung durch das Template, dass das Rollenbild verfestigt wird.
Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, ich benutze ja für meine Advanced Software Architecture Vorlesung auch das ARC42-Template und muss sagen, durch das ARC42-Template arbeiten die Studenten auch wesentlich strukturierter an den Problemen, die sie lösen müssen. Die sind ja so in Projektgruppen. Also das hat sich auf jeden Fall als sehr gut erwiesen. Also kann ich euch nur noch positives Feedback von der Seite geben. Bevor ich zu Ralf übergebe, und was ist so denn dein Fazit und deine Empfehlung an die Zuhörer?
Also ich kann das nur unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast. Das ARC 42 bringt Struktur in den Softwareentwicklungsprozess und jeder, der Software entwickelt, auch wenn man sich noch nicht in der Rolle des Architekten sieht, sollte sich mit dem Template mal beschäftigen. Und wir hatten ja gerade eben das Thema LLMs. Ich sehe das ARC 42 Template als den notwendigen Kontext, den ein LLM zur Arbeit braucht. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten 20 Jahre mit ARC 42.
In diesem Sinne, glaube ich, kommen wir jetzt zum Abschluss. Vielen Dank an euch drei, Peter, Ralf und Gernot. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen über das ganze Thema und auch mehr über die Hintergründe zu erfahren und wie man mit sozusagen den Dokumenten umgeht und dergleichen. Also ihr habt, glaube ich, super Einblick gegeben Und ich beglückwünsche euch zu diesen 20 Jahren, die für
Danke.
Mich, bitteschön, die halt für mich auch sozusagen eine große Hilfestellung waren. Ihr habt mir dann auch geholfen mit Arc42, sowohl in meiner Siemens-internen Arbeit als auch eben an der Uni. Also es ist einfach super Leistung. Vielen Dank und ich verabschiede mich von euch und von den Zuhörern und hoffe, es hat allen Spaß gemacht.
Danke und bis bald.
Danke,
bis bald. Ciao. So, jetzt haben wir